Stellt euch vor, in der Firma, in der ihr seid, da würde auf einmal der Chef sich verabschieden und sagen, so, ich bin kein Chef mehr, jetzt gibt es keinen mehr, macht einfach mal selber. Würden sich wahrscheinlich alle freuen. Ja, wäre ein Tag lang schön, eine Woche lang würde man wahrscheinlich nichts vermerken, aber ich denke so nach und nach, dann würde irgendwann mal ein bisschen ins Chaos ausbrechen. Die einen würden das machen, die anderen würden was anderes machen, manche würden gar nichts mehr machen. Ich denke, ihr könnt es euch ein bisschen vorstellen, oder? Jetzt sind ja nicht alle in der Firma, wenn ich so in die Runde blicke. Vielleicht könnt ihr euch irgendwie ein anderes Bild vorstellen. Eine idyllische Schafherde. Wenn da der Hirte fehlen würde, dann wäre das ziemlich schnell nicht mehr idyllisch. Ja, weil Schafe, die blicken es einfach selber nicht. Ja, wenn da kein Hirte da ist, der für Ordnung sorgt, dann würde das, ja, und sie wirklich leitet, dann würden Schafe ziemlich schnell sterben, weil die würden selber kein Wasser finden, die würden giftige Kräuter nicht erkennen und würden sie essen, die werden dem Wolf schutzlos ausgeliefert und so weiter. Ja, Schafe, die sind einfach so Tiere, die können sowas nicht. Es braucht einfach, ja, ich sag mal, Ordnungen in dieser Welt und auch in der Gemeinde Jesu ist es so, ja, die auch als, ja, ich sag mal, Jesu-Herde, wo Jesus der Hirte ist, uns vorgestellt wird. Auch in der Gemeinde Jesu braucht es Ordnung, weil Gott wirklich ein Gott der Ordnung ist. Deswegen war der Titus in Kreta zurückgelassen worden von Paulus, um in den jungen Gemeinden dort auf der Insel Kreta die noch mangelnde Ordnung wieder oder ja erstmal auch herzustellen. Ja, da war einfach, die konnte man noch nicht so alleine lassen, die waren einfach noch nicht eigenständig. Ja, wir wollen heute in unserer Predigtreihe im Titusbrief weitermachen, kommen zum zweiten Abschnitt, nämlich in Kapitel 1, die Verse 5 bis 9. Da geht es darum, wie soll denn die Ordnung wiederhergestellt werden? Ja, ich kann schon mal ein bisschen sagen, da geht es unter anderem um Älteste, wie auch diese Ordnung dann in der Gemeinde hergestellt werden soll. Jetzt würde ich sagen, diesen Mangel haben wir hier als Christusgemeinde ziemlich schnell abgestellt gehabt, ja, der hier betitelt wird. Und trotzdem ist es gut, ja, als Gemeinde sich immer wieder auch daran zu erinnern, was Gott da für einen Plan hat für die Gemeinde und vor allem auch als junge Gemeinde, ja, die es ja noch nicht mal ein Jahr gibt, dass wir uns da immer wieder auch daran erinnern, ja, wie Gott da auch diese, ja, Ordnung haben will oder was er auch da haben will. Ich lese uns Titus 1, die Verse 5 bis 9 vor. Da schreibt der Paulus an den Titus. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, treue Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ich will noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du wirklich auch, ja, eine gute Ordnung in der Gemeinde eingesetzt hast, eine Ordnung, die du dir ausgedacht hast, der wir dann auch vertrauen dürfen. Und du sagst, dass du ein guter Hirte bist. Und da wollen wir dich bitten, dass du uns, ja, da jetzt auch von diesem Text her das aufzeigst, uns das lieb machst und uns auch veränderst und auch hier in der Gemeinde, ja, uns eine gute Ordnung schenkst, sodass sie dich ehrt. Herr, da wirke du jetzt bitte durch dein Wort und belebst bitte durch deinen guten Geist. Danke dir. Amen. Ich habe für mich den Abschnitt überschrieben, Ordnung in der Gemeinde durch vorbildhafte Älteste. Ordnung in der Gemeinde durch vorbildhafte Älteste. Und es geht einfach nur um zwei Dinge. Einmal in Vers 5, Ordnung durch Älteste. Und in Vers 6 bis 9 um Voraussetzungen für Älteste. Also Ordnung durch Älteste und Voraussetzungen für Älteste. Schauen wir uns diesen ersten Teil an, diese Ordnung durch Älteste. Ich will uns den nochmal gleich lesen. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Es gibt so ein paar Schlagwörter, die so den ganzen Titusbrief durchziehen, und da gehört zum Beispiel so dieses Wortfeld um Ordnung oder auch gesund gehört dazu. Und denn der Paulus, er hatte dem Titus den Auftrag gegeben, noch bevor er abgereist war, dass er diese Ordnung einsetzen sollte, dass wirklich eine gesunde Gemeinde da ist. Ja, und jetzt schreibt er dem Titus, wahrscheinlich kurz später von woanders, der nächsten Ort, wo er war, schreibt er ihm das als Erinnerung und auch ein bisschen als Bevollmächtigung. Der Titus sollte jetzt lehrmäßig, ja, dass er die Gemeinden lehrt, aber auch im praktischen Leben soll er jetzt ja wirklich auch einen Mangel, der einfach noch da war, ja, die Gemeinden wurden recht frisch gegründet, das sollte jetzt in der Lehre, aber auch im praktischen Leben diesen Mangel ausgleichen. Nicht nur in einer Gemeinde, sondern hier heißt es ja in jeder Gemeinde da auf Kreta oder in jeder Stadt heißt es hier. Also da gab es mehrere Gemeinden auf dieser Insel, wo der Paulus auch beteiligt war an der Gründung. Kurzfristig sollte der Titus dort selber lehren und so den Mangel abstellen, aber langfristig sollte er diese Ordnung dann auch erreichen und dass die auch quasi bleibt, indem er Älteste einsetzt, sodass der Titus dann weiterziehen kann und die Gemeinde einfach selbstständig wird. Auch das gehört zu einer gesunden Gemeinde dazu, dass sie selbstständig wird, ja, nicht immer irgendwie von extern noch abhängig ist, dass dort immer jemand kommen muss und sagen, hey, das musst du jetzt aber so machen, das so, weil einfach niemand dort in der Gemeinde ist, der auch ja, selber vom Wort Gottes her das Ganze auch sagen kann. Und so sollte er jetzt ein paar Leute auch ja, heranziehen, die dann auch Älteste sein können und die er da auch als Älteste einsetzen kann. Älteste sind nämlich in der Gemeinde auch zur Ordnung da. Wir haben hier in Vers 5 für das Wort Älteste im griechischen Urtext Presbyteros stehen. Ja, da kommt auch unser Wort, das jetzt nicht ganz so geläufig ist, aber das man auch im Deutschen verwendet, Presbyter her, meint einfach nur wirklich so Ältester, also wenn man so wirklich dann direkt übersetzt, als jemand, der älter in was ist, entweder im Alter oder halt in irgendeiner Erfahrung oder so. Ja, ein Ältester. Jetzt ist das Wort im Griechischen ein männliches Wort, ja, von der ganzen Form her. Gibt es auch gar nicht anders. Und ist auch für unsere, denke ich, in unserer Zeit wichtig, Älteste in der Gemeinde, das sollen nur Männer sein. Ja, das steht hier jetzt nicht so ganz, ganz explizit erstmal beschrieben drin, aber dieses Wort an sich, das hier schon gewählt wird, das zeigt es schon. Und auch wenn wir die ganzen anderen Stellen in der Bibel angucken, die ganzen Parallelstellen, steht es nur so drin. Älteste sollen Männer sein, die die Gemeinde dann auch leiten. Aber hier steht jetzt nicht nur, dass es halt ein Mann sein soll, sondern hier steht drin, dass es mehrere Männer sein sollen. Älteste. Ja, selbst der Paulus in Gemeindegründungssituationen war in der Regel nie allein unterwegs. Der hatte immer ein Team um sich gehabt, ja, wo es eine gegenseitige Hilfe, eine Korrektur gab. Jetzt hat sich da so im Laufe der Kirchengeschichte durch manche, manchmal, wo man auch Schutzmaßnahmen haben wollte, manchmal aber auch einfach falsche Verständnisse und Machtgehabe und was auch immer, hat sich so ein Stand von Klerikern teilweise herausgebildet, ja, die dann als Einzelne eine Gemeinde vorstanden, manchmal dann noch darüber einzelne ganzen Gemeinden im Sinne von einem, ja, wie man es dann kennt, Bischof oder so. Aber das ist nicht biblisch gedacht. Ja, biblisch gibt es nicht den Gemeindeleiter oder den Pastor oder den Pfarrer oder was auch immer. Ja, es gibt die Ältesten. Das sind mehrere. Es sind nicht nur, dass es halt Männer sind. Nein, es sind mehrere. Es steht in der Gemeinde, in der Bibel wirklich immer als Plural. Ja, und sollte wirklich nur in einer Ausnahmesituation, wo es jetzt vielleicht gerade einfach nicht anders geht in der Gemeinde oder so, sollte so sein. Aber sonst wirklich immer mehrere, ja, dass sich eben nicht alles auch auf einen fokussiert, der dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu viel Macht verspürt, wie auch immer. Ja, dass auch eine gegenseitige Korrektur da ist. Ich lese uns einmal ganz kurz, einfach nur ein paar Seiten vorher. In 1. Timotheus 3 lese ich uns die Verse 6 und 10 vor. 1. Timotheus 3 ist ja auch so ein Abschnitt, wo es um Älteste geht. Da schreibt der Paulus was recht Ähnliches, einfach nur an einen anderen seiner Mitarbeiter, an den Timotheus, nicht an den Titus. Und da schreibt er in 1. Timotheus 3, Vers 6, soll es nicht ein Neubekehrter sein, der ein Ältester wird, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Und in Vers 10 heißt es, auch sie, geht es jetzt zwar erstmal um Diakone, aber wenn es heißt auch sie, dann bezieht sich natürlich auch erstmal auf Älteste davor, auch sie sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Das sehen wir schon, bei einem Ältesten, es hat in einem gewissen Sinn dann schon was mit einem Alter zu tun. Ja, sie sollen erstmal erprobt werden. Da gehört quasi schon eine gewisse auch alterliche Reife dazu. Ja, es soll auch nicht ein Neubekehrter sein. Man soll auch eine gewisse Zeit im Glauben sein. Aber erstmal hat es dieses Wort Ältester nichts mit dem Alter dann an sich zu tun, ja, mit meinem körperlichen Alter, sondern eben mit diesem, ich sag mal, Alter im Glauben, mit dieser Reife im Glauben. Ja, jetzt werden im Titusbrief noch keine Diakone aufgezählt, wie jetzt hier beim Timotheus. Ja, wahrscheinlich waren die Gemeinden in Kreta da noch zu neu und die Aufgaben, die konnten noch von dem Ältesten oder sowas auch übernommen werden, wie damals in Jerusalem in Apostelgeschichte 6. Aber sonst werden schon ein paar konkrete Aufgaben auch benannt, die erstmal so das Vorrangige auch für einen Ältesten sind. Jetzt will ich nicht alle aufzählen, weil wir sind ja hier im Titusbrief, ja, will jetzt vom Titusbrief her das Ganze auch aufzeigen, nicht von der ganzen Bibel, aber das, was hier im Titusbrief steht, das ist so ein bisschen ein Überbegriff, was hier als Aufgabe auch definiert wird. Von dem Ältesten. Und zwar lesen wir hier in Vers 7 noch von einem anderen Wort. Ja, da steht nicht ein Ältester, sondern dort steht, der Aufseher muss untadelig sein. Ja, also wir lesen die ganze von Ältesten, jetzt heißt es auf einmal der Aufseher. Also ja, wir merken, okay, das ist jetzt der gleiche Text, es geht um die gleichen Leute, das ist einfach ein synonymes Wort, um so ein bisschen einen anderen Fokus auch drauf zu legen, ja, um ein bisschen mehr diese Aufgabe auch zu beschreiben. Ja, einfach ein anderes Wort für das Ganze. Es ist kein extra Amt. Ja, da steht im Griechischen nicht Presbyteros, sondern, also Ältester, sondern es steht Episkopos. Ja, Der Luther, der hat das Ganze mit Bischof übersetzt. Ja, da kommt unser deutsches Wort Bischof dann auch her, oder dieses, ja, dieses ganze, ja, diese ganze Sache. Aber das bezeichnet jetzt nicht irgendjemand anderen als dieser Älteste, um die es davor geht. Ja, wir haben sie gesehen, das ist einfach, der Text läuft einfach nur ganz normal weiter. Ja, nicht jemanden, der über einen oder mehrere Kirchenbezirke, Gemeinden oder was auch immer gesetzt ist. Das ist einfach ein schlicht ein anderes Wort für Ältester. Ja, ich denke, das kann man ganz einfach aus dem Text hier, auch wenn man den einfach so liest, kann man das sehen, da ist jetzt niemand anderes gemeint. Aber es zeigt uns einen Aufgabenbereich von Ältesten. Nämlich, sie sind, sie heißt Aufseher oder Aufpasser, oder wenn man es vielleicht auch dieses Wort Episkopos so ganz wörtlich übersetzt, dann sind es so positive Draufseher. Ja, dass man drauf guckt, dass man darauf aufpasst. Wie ein Hirte, der eben auf seine Schafe aufpasst, so sollen Älteste als Aufseher auf die Gemeinde Gottes aufpassen. Ja, sollen sie vor allem versorgen, zum Beispiel mit dem Wort, ja, lesen wir dann in Vers 9. Ja, er soll an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhalten, damit er fähig sei, mit der gesunden Lehre zu ermahnen und zu überführen. Ja, also, dass man mit dem Wort auch da seine Gemeinde versorgen kann oder auch Krankheiten entfernen kann, ja, indem man jetzt ermahnt oder überführt. Dass man aber auch vor giftigen Kräutern warnt, das ist dann der nächste Abschnitt, ja, Vers 10, wo es um Irrlehrer geht, die Falsches, Giftiges in die Gemeinde reinbringen wollen. Dass man aber auch vor Gefahren, ja, damals bei den Schafen, Wölfe, was auch immer, ja, dass man vor Gefahren auch warnt und auch schützt. Dann zum Beispiel in Vers 11 heißt es von diesen Irrlehrern, dass sie ganze Häuser umkehren, zerstören, ja, und in der Gemeinde da Unfrieden stiften wollen, dass man vor solchen Dingen auch schützt. Da ist man Aufpasser, Draufseher in einer positiven Art und Weise als Ältester, das ist die Aufgabe. Aber sie sind auch Hausverwalter. Älteste sind Leute, die auf ein Haus aufpassen und das Ganze verwalten. Ja, im Sinne eines, ich sag mal, einer Hausverwaltung mit Hausmeisterdienst, ja, der alles da in der Gemeinde, in dem Haus danach guckt. Ja, vielleicht sind die einen oder anderen in einem Mehrfamilienhaus, wo es vielleicht so eine Hausverwaltung gibt, die das alles Menschen nach diesem Haus auch guckt. In Vers 7 heißt es, der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Er verwaltet das Ganze, ihm gehört es nicht. Ja, genauso wie der Hausverwaltung, der gehört im Normalfall dieses Haus auch nicht. Aber jemand anderes gibt diesen Auftrag und sagt, pass du auf mein Haus auf, guck, dass das gut in Schuss bleibt. Hier hast du gewisse Ressourcen, ja, guck, dass die Mieter zufrieden sind und was auch immer, ja. Vielleicht sagen es manche auch nicht so nett, ich weiß es nicht, wo es mehr um Profit geht, keine Ahnung. Gott geht es nicht um Profit. Er ist ein guter Eigentümer dieses Hauses. Aber setzt die Ältesten als Verwalter von diesem einen Haus ein, und dieses eine Haus ist ein Haus in einer großen, in einem großen Gebäudekomplex oder in einer großen Stadt Gottes, die über die ganze Welt verteilt ist. Ja, nämlich in der Gemeinde als dem Haus Gottes, als dem Tempel Gottes. Den Ältesten als Hausverwalter von einer Gemeinde eben eingesetzt. Und ein Hausverwalter ist eben verantwortlich für das, was im Haus passiert. Ja, und jetzt ist es wirklich dann bei so einem hohen König, dem dieses Haus gehört. Ja, das ist nicht irgendeine Bruchbude. Sieht vielleicht manchmal so aus, so eine jämmerliche Gemeinde, ja, wo ein paar Leute sind, wo sich andere vielleicht gar nicht dafür interessieren. aber es ist Gottes Palast. Und es ist teuer erkauft. Ja, und rein und heilig vor Gott. Das sind Dinge, die wir manchmal einfach auch gar nicht sehen. Wie groß und herrlich das für Gott auch ist. Ja, wenn wir es natürlich hier aus unserer irdischen Perspektive auch sehen. Aber für Gott ist es was Kostbares. Er sagt, kauft mit dem teuren Blut Jesu und geschmückt. Ja, wir müssen nur die Beschreibung des Tempels im Alten Testament durchlesen. Und die Gemeinde ist das alles. Nur, ja, nicht materiell, sondern im Geistlich. Aber noch viel mehr wert. Das ist ein Königspalast, die Gemeinde. Und Hausverwalter von ja, so einem Königspalast zu sein, das ist ein hohes Amt. Und deswegen aber auch eine hohe Verantwortung. Weil er muss auch mal dann den anderen Beschäftigten im Haus, ja, auch nach denen muss ein Ältester gucken, ja, die anderen Beschäftigten anleiten, dass sie auch das Richtige tun, dass dieser geistliche Tempelbau, dieses Reich Gottes, ja, dass das auch ja, gut vorangeht. Die Ältesten sollen die Gemeinde da auch ja, zum richtigen Verhalten auch anleiten. So sorgt Gott also für uns als seine Gemeinde. Gott könnte das Ganze natürlich auch irgendwie übernatürlich machen, dass alle, die Christen sind, jetzt einfach super funktionieren und das alles tut, ja, und es niemand braucht, der für Ordnung sorgt. Aber das macht er halt nicht. Gott hat sich einen anderen Weg ausgesucht, nämlich, dass er durch schwache Menschen, die nur schwache Dinge tun können, was Herrliches macht, weil dann zeigt sich, dass er stark ist. Wenn alle perfekt wären, dann wird man gar nicht Gottes Größe sehen. Dann wird man irgendwann vergessen, ja, wie schwach wir eigentlich sind. Als ganze Gemeinde, auch die Ältesten, sind ja auch nicht besser. Aber er macht es durch schwache Leute, befähigt er, sodass jeder merkt, was für ein großer König er ist. Mit natürlichen Mitteln macht er ein übernatürliches Werk. So hilft er seiner Herde, seinen dummen Schafen. Uns allen. Das also mal so zur Ordnung durch Älteste und was die Aufgaben auch von Ältesten sind, ist mal rein hier aus dem Titusbrief, nämlich ja, Ordnung in der Gemeinde auch zu haben, weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Und Gott auch gesagt hat, wie er angebetet werden will. Und jetzt aber auch Ordnung nicht nur das meint, sondern auch der Schutz von außen. Ja, das ist dann der nächste Abschnitt. Ja, dass es genauso auch darum geht, dass von außen eben keine Unordnung reinkommen darf. Was sind jetzt die Voraussetzungen für solche Älteste? Ja, solche Männer brauchen natürlich gewisse Voraussetzungen. Ich denke, das versteht sich. Ja, Hirte sein, das muss gelernt werden. Für gewisse Berufe, wir kennen es, brauchen wir eine Zulassung. Es ist gut, dass nicht jeder einfach nur irgendwie ein Arzt sein darf, ja, der keine Ahnung hat und irgendwo rumschnippelt. Ja, ist gut, dass es da eine Zulassung gibt, ja, die man braucht, dass man es eben sonst nicht offiziell sein darf und mit der Krankenkasse abrechnen und. All das braucht es und es ist gut so. Und so auch ja, braucht es einfach gewisse Voraussetzungen in der Gemeinde. Ich sage mal sogar noch viel mehr Voraussetzungen. Weil wenn ein Arzt einen Fehler macht, dann kann es, ich sag's mal, ein bisschen lapidar, im schlimmsten Fall das Leben kosten. Wenn es aber ein Ältester in dem Sinne gravierende Fehler macht, dann kostet es das ewige Leben. Und das ist was ganz anderes, was es ewig betrifft. Also wie viel mehr braucht man da noch? Viel größere Voraussetzungen. Und da wird uns in Vers 6 die Grundvoraussetzung genannt. Was ist die Grundvoraussetzung für einen Ältesten? Und ab Vers 7 folgen dann so ein paar Konkretionen, ja, wie diese eine Grundvoraussetzung unter anderem aussehen soll. Dürft euch also alle zurücklehnen, die keine Ältesten sein wollen, weil es geht euch nichts an. Falsch. Das Ganze ist nicht nur jetzt für potenzielle Älteste interessant, und alle anderen sollen weghören. Weil das, was hier jetzt folgt, das sind Charaktermerkmale, die Ziel eines jeden Christen sein sollten. Das sehen wir, wenn wir dann in Kapitel 2 kommen, dass ganz viel von dem auch wieder aufgegriffen wird. Was jetzt hier bei dem Ältesten gesagt wird, das wird dann zu den unterschiedlichsten Leuten gesagt, dass sie auch so sein sollen. Ja, zum Beispiel dieses, dass man nicht dem Wein ergeben ist, also kein Säufer sein soll, kommt in Kapitel 2, Vers 3 wieder vor. Dass man besonnen sein soll, kommt in Vers 2, 4 und 6 wieder vor. Dass man auch an der gesunden Lehre festhalten soll, heißt, ich muss sie auch kennen, sonst kann ich nicht dran festhalten, kommt in Kapitel 2, Vers 2 wieder vor. Ja, mit gesunder Glaube. Und das gehört ja zusammen. Und in Kapitel 3, Vers 2, da werden auch wieder ein paar von diesen Dingen aufgezählt und für alle als wichtig erachtet. Ja, das, was jetzt hier kommt, das sind Dinge, die für alle Christen wichtig sind und das Ziel sein sollten, wo wir hinstreben. Der Unterschied ist nur, bei einem Ältesten, da muss es jetzt schon so sein, wenn er das Amt antritt. Für alle anderen, die haben noch 2 Wochen Zeit, quasi. Ja? Aber wer Ältester sein will oder soll oder was auch immer, oder woran man einen Ältesten erkennt, das sollen diese Dinge jetzt schon eben da sein. Weil er eben halt auch, wie auch immer, weil es der Herr schenkt oder weil er halt auch schon länger im Glauben ist und dadurch eine Reife erlangt hat oder was auch immer. Ja? Bei den einen geht es ja schneller, bei den anderen nicht so. Ja, macht Gott. Aber es sollte das Ziel eines jeden sein. Und deswegen frage ich dich, wenn wir das jetzt gleich durchgehen, ist es bei dir so? Wenn du sagst, dass du ein Kind Gottes bist, ist es bei dir so? Und wenn nicht, was tust du, dass es so wird? Beziehungsweise willst du es überhaupt, dass es so wird? Ja, überlegt euch das, wenn wir das jetzt das Ganze durchgehen. Die Grundvoraussetzung steht, also hat ja gesagt, soll Älteste einsetzen, wie ich die geboten hatte. Jetzt, wenn jemand untadelig ist. Das ist die Grundvoraussetzung, untadelig zu sein. Das ist so die Überschrift jetzt über allem, was dann folgt. Ja, untadelig heißt nicht perfekt. Das heißt untadelig nicht. Aber die folgenden Dinge, die jetzt hier aufgezählt werden, die müssen so da sein, dass ein Ältester da drin nicht angreifbar ist, nicht tadelbar ist, und zwar vor Menschen. Wie der Paulus, was er schon in 1. Korinther 4, Vers 3 sagt, ich lese es uns kurz vor, in 1. Korinther 4, Vers 3 sagt er: Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Er sagt, und dann geht er aber weiter und sagt, Gott schon. Gott weiß, dass da Schuld ist. Gott weiß, dass ich da nicht perfekt bin. Aber vor Menschen konnte ihm niemand was vorwerfen. Ja, er sagt, ihr als Gemeinde oder irgendein menschliches Gericht oder so, niemand kann mir hier was vorwerfen. So lebe ich, dass mir niemand was vorwerfen kann. Ein Ältester wird sich in diesen Dingen wahrscheinlich immer überführt sehen. Er wird sagen, ich bin hier gar nicht so perfekt. Aber hier geht es jetzt, ich sage es mal erstmal, um das, was nach außen hin passiert. Nicht um meine Neigungen, ja, dass ich in meinem Herzen weiß, dass ich da nicht perfekt bin und in meinem Herzen auch andere Gedanken habe, sondern dass ich nicht von anderen Menschen dafür getadelt werden kann. Das eben, ja, jetzt was andere auch wahrnehmen. Und natürlich, das Ziel ist, dass es auch immer innerlich umso mehr dann auch durchkommt. Das versteht sich. Also, wir sehen, bei den Voraussetzungen für den Ältesten, da geht es jetzt erstmal, wenn wir das alles gleich durchgucken, es geht um den Charakter. Ja, es geht um die Früchte des Geistes. Ja, das was man, ja, was an dieser Person dann auch sichtbar wird. Da geht es nicht darum, wie viele Bekehrungen kannst du vorweisen. Bist du ein guter Manager, Organisator? Bist du ein brillanter Prediger? Hast du irgendeinen Bekanntheitsgrad? Ja, hast du irgendein Theologiestudium absolviert? Und. Um das geht's nicht. Das ist keine Grundvoraussetzung eines Ältesten, sondern der Charakter. Das, was der Herr in mir schon bewirkt hat. Wenn wir nochmal in 1. Timotheus 3 das Ganze jetzt vergleichen, was dann da jetzt kommt, dann merkt man, das deckt sich sehr. Aber sowohl hier gibt es ein paar Zusätze, was es bei Timotheus nicht gibt, und bei Timotheus gibt es ein paar Zusätze, die es hier nicht gibt, was uns dann zeigt, das ist jetzt keine allumfassende Liste, wo wir sagen, okay, wenn wir nur das und das, dann kann ich es auf jeden Fall. Es zeigt uns eine Linie auf, hinter die man aber nicht gehen darf. Ja, letztlich zeigt es uns auf, ein Ältester muss sein wie der Oberhirte Jesus Christus, sodass er dann auch ein Vorbild sein kann für seine Gemeinde, sodass sie auch so werden. Das wichtigste Merkmal, oder ja, das dann eigentlich Jesus ähnlicher zu werden. So könnte man das Ganze zusammenfassen, untadelig zu sein, Jesus immer ähnlicher zu werden. Gucken wir uns noch die Konkretionen davon an, was ist zum Beispiel untadelig zu sein. Da geht es los, wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau. Gleich die wichtigste Konkretion, mit der es beginnt, ist die Familie. 1. Timotheus 3, ja, ich springe da immer mal ein bisschen dazu hin, weil es sehr parallel ist. Ja, das gibt uns eine gute Erklärung. Warum geht es jetzt hier gleich mit der Familie los? Nicht, wie ist ein Ältester nach außen oder in der Gemeinde, sondern in der Familie. Warum ist es so? 1. Timotheus 3, Vers 5 heißt, wenn jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Ja, also wenn jemand für sein eigenes Haus, für seine eigene Familie hier als Ehemann nicht vorstehen kann, dann ist die Schlussfolgerung, dann kann er es auch für die Gemeinde Gottes nicht. Ja, die Gemeinde ist so, ja, das Umfeld, die Familie, das Umfeld, wo man das auch für die Gemeinde lernen kann. Donald Guthrie hat mal gesagt, die Familie ist der Trainingsgrund für christliche Leiter. Das heißt jetzt meiner Meinung nicht, dass man als Ältester eine Familie haben muss oder zumindest verheiratet sein muss, aber es hat natürlich durchaus einen großen Vorteil und ist im Normalfall ja auch dann das Normale. Aber es hilft, wenn Älteste, wie auch die meisten Männer, doch dann verheiratet sind. Das heißt, wenn sie aber verheiratet sind, was jetzt keine Grundvoraussetzung ist, aber wenn sie es sind, dann sollen sie nur eine Frau haben. Ja, wir haben hier im Griechischen ein Zahlenwort, ja, und da steht wirklich die Zahl 1. Jetzt nicht wie bei uns, ja, sie sollen halt eine Frau haben. Also auf jeden Fall halt eine Frau, also auf jeden Fall verheiratet sein, das steht nicht da, sondern es steht drin eine. Nicht 2, 3, 4, nicht mehrere, wie es damals halt hier im griechischen Umfeld damals auch üblich war, die Polygamie, ja, dass man öfters 2, 3 Frauen hatte, sondern als Ältester wirklich nur eine Frau zu haben. Auch hier, ja, war ist das wichtig und auch heute, ja, dass diese sexuelle Reinheit, dass die auch da ist bei einem Ältesten. Und zwar in Gedanken und auch natürlich in der Tat. Mal einer Frau zu sein. Und dann, da eben die meisten auch verheiratet sind und davon auch die meisten wiederum Kinder haben, auch wenn es jetzt keine Grundvoraussetzung ist, geht es jetzt mit den Kindern auch weiter, mal einer Frau zu sein, treue Kinder zu haben. Es geht also nicht nur um den Ältesten selbst, es geht auch um seine Kinder. Hier meine Elberfelder, die übersetzt eigentlich gläubige Kinder. Ja, dass man Mann einer Frau sein soll, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens oder aufsässig sind. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es hier nicht um gläubig geht, sondern eben um treu. Das steht im Griechischen das Wort Pistos und das kann man eben mit beidem übersetzen. Das ist im Griechischen eben das gleiche Wort gläubig oder auch treu. Ja. In Vers 9 wird das gleiche Wort aber wieder verwendet und zwar mit zuverlässig. Ja, also eher mit treu. Ja, da geht es um das zuverlässige Wort, nicht um das gläubige Wort. Und auch in der Beschreibung von 1. Timotheus 3 steht nichts von gläubig, sondern da impliziert es eher mit treu. Und selbst hier in unserem Text, da werden ja jetzt noch zwei Dinge benannt, zwei Beispiele gegeben. Was heißt es, dass man solche, ich sage jetzt mal, treuen Kinder dann auch hat? Und zwar wird geschrieben, dass sie nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder aufsässig sind. Also diese zwei Dinge soll sich da zeigen. Und da geht es jetzt erstmal in erster Linie nicht darum, dass sie gläubig sind, sondern eben ja, treu, dass sie, ich sag's mal, ordentlich erzogen sind. Kein ausschweifendes Leben zu haben, ja, also das meint letztlich jede Art von zügellosem Umgang, ja, wo es einfach nur um mich geht. Das ist mein letztlich ein ausschweifendes Leben. Ja, dass man einfach nur ein Fresser und Säufer ist zum Beispiel, das wäre jetzt zügellos. Aber es soll eben nicht zügellos sein. Ja, auch im Umgang mit Geld oder im Umgang mit einem anderen Geschlecht, wie auch immer, dass man da nicht zügellos ist. In diesen Dingen der Welt dürfen ja, oder die sollen eben bei Kindern von Ältesten, sollen die anders sein. Also nicht, dass sie gläubig sein müssen, aber sollen eben von der Erziehung her, und da geht es dann eben um den Ältesten, der sie auch so mit erzogen hat, ja, sollen bei der Erziehung auch einen gewissen Erfolg gehabt haben. Das zweite Beispiel, das hier steht, soll nicht aufsässig sein. Ja, wörtlich steht hier, es soll nicht sich Unterordnende sein. Also nicht sich Unterordnende. Sie sollen nicht aufsässig sein. Wenn nicht mal die Kinder ihren Vater als Leiter achten, wie soll es dann die ganze Gemeinde tun? Und in Vers 10 heißt, dass sie in den Gemeinden von Kreta, dass da viele Aufsässige waren. Die musste man scharf zurechtweisen. Bei den Kindern von Ältesten sollte das nicht so sein. Das heißt also nicht unbedingt gläubig, aber einfach gut erzogen. Jetzt kann man da als Eltern wirklich alles versuchen. Ja, man kann natürlich auch falsche Ratgeber haben durch, keine Ahnung, was für Erziehungsbücher, die aus einer gewissen Richtung kommen. Aber man kann tatsächlich auch wirklich nach Erziehungsratschlägen der Bibel, ich sag mal so, alles richtig gemacht haben und es ist trotzdem nicht immer so. Oder irgendwann wenden sich die Kinder davon ab. Ja, es ist kein Automatismus. Von dem her ist auch das hier immer ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes, wenn das dann bei den Kindern so ist. Und, oder vielleicht ist es auch am Anfang so und irgendwann später, wenn sie dann mal, keine Ahnung, 15 sind oder so, dann wird es auf einmal komplett anders. Ist auch möglich. Das heißt dann nicht unbedingt, dass jetzt dieser Vater und die Mutter, dass die was falsch gemacht haben. Auch das ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Ja, darf man jetzt nicht meinen, okay, das ist so ein toller Ältester, der es mit den Kindern so toll gemacht, ja, der muss das alles von sich aus richtig toll machen. Nee, auch das ist ein Geschenk Gottes. Aber heißt dann, dass wenn es Gott jetzt auch nicht immer so wirkt, dass eben diese Person dann auch kein Ältester sein soll. Und es muss jetzt nicht unbedingt eine Strafe sein. Ja? Kann ein Gott vielleicht auch vor manchem bewahren wollen. Wenn Gott dann diesen Vater eben nicht als Ältesten berufen hat, muss wirklich nicht an diesem Ältesten liegen. Und heißt auch nicht, wenn dann die Kinder mal 40 sind und dann auf die schiefe Bahn geraten, dann ist jetzt, darf der trotzdem Ältester sein. Ja? Also irgendwann sind die Kinder dann auch mal selbstständig und für ihre eigenen Sachen verantwortlich. Genau. Ab Vers 7 folgt denn jetzt 5-mal negativ. Wie soll ein Ältester nicht sein? Zum ersten Mal, er soll nicht eigenmächtig sein oder nicht überheblich, nicht selbstherrlich. Denn es hat auch der Christus nicht sich selbst gefallen, lest man in Römer 15, sondern er hat es für uns getan. Ja, es soll nicht um sich selbst gehen. Bei dem Ältesten, der soll es wirklich ja auch für die Herde, für die Gemeinde tun. Es soll nicht jähzornig sein, ja, nicht ein zu impulsives oder explosives Temperament haben. Das sind Sprüche 15, Vers 18 heißt, ein hitziger Mann erregt Streit, aber ein langmütiger beschwichtigt den Streit. Dann soll er nicht dem Wein ergeben sein. Ja, ist jetzt kein absolutes Verbot, Wein oder Alkohol zu trinken, aber trotzdem ist es Vorsicht geboten, dass man nicht ein Sklave davon wird. Und es könnten jetzt auch andere Dinge sein, ja, wie der Wein, wo man einfach nicht in der Abhängigkeit sein soll. Kein Schläger. Ein Ältester soll sicherlich kein Softie sein. Ja, der Herr Jesus war nämlich auch kein Softie. Er ging in den Tempel und hat es wirklich mit der Peitsche ausgeräumt, aber er war trotzdem kein Schläger. Und bei Irrlehrern, da muss man auch hart und unnachgiebig widerstehen. Aber eben nicht mit menschlicher Gewalt, mit den Fäusten, sondern wirklich mit Gottes Waffenrüstung. Und das ist ein Unterschied. Es soll nicht schändlichem Gewinn nachgehen. Denn man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Und eigentlich ist auch ja, in unserem reichen Land sicherlich ja, wichtig und immer wieder auch eine Versuchung. 5-mal negative Dinge, wie soll es nicht sein? Und jetzt zum Schluss nur 7 Dinge, wie soll aber ein Ältester sein? In Vers 8 und 9 heißt es, gastfrei soll er aber sein. Auch gegenüber Fremden, natürlich aber vor allem Christen. Und da ist nicht nur jetzt das Essen eben mit Freunden gemeint, sondern eben da auch andere aufnehmen, zu anderen dann auch von Gott reden, gastfrei. Das Gute liebend, weil Gott ein guter Gott ist. Besonnen sein, oder man könnte es auch übersetzen, von gesundem Verstand sein, selbstbeherrscht sein. Das ist auch so ein Schlagwort im Titusbrief, besonnen sein. Erst wiegen, dann wägen, sagt man immer so. Ja? Erst überlegen und dann eine Entscheidung treffen, selbstbeherrscht sein. Weil Entscheidungen von Ältesten, die haben Auswirkungen auf die ganze Gemeinde, für die ein Ältester ja verantwortlich ist. Gerecht sein, wie Gott gerecht ist. Ja, nicht die einen bevorzugen vor den anderen. Heilig, abgesondert von dieser Welt für Gott. Und da auch ein Vorbild zu sein. Für die Gemeinde, weil Gott ein reines, ein heiliges Volk sein will. Enthaltsam, ja, meint auch beherrscht, Selbstdisziplin zu haben. Egal jetzt wiederum in was, ja, ob das jetzt im Umgang mit dem Materiellen, was Gott uns gegeben hat, ja, für was gebe ich das aus? ja, irgendwie für unnötigen Luxus, was auch für mich ist oder für was auch immer. Weil hier, wie da ein Ältester umgeht, das prägt dann auch wiederum die Gemeinde, was der Gemeinde wiederum wichtig ist. Ja, dass wir hier alle, wenn wir uns dann treffen, luxuriöses, großes Gemeindehaus haben, wo wir uns alle auf dem Sofa liegen können oder was auch immer. Oder ob es uns darum geht, dass wir rausgehen und das Evangelium auch verkündigen. Ja, nichts gegen eigenes Gemeindehaus, aber auch da, es kommt ja darauf an, wie ich das dann mache. Ja, da enthaltsam zu sein. Meint es aber wiederum auch nicht, asketisch zu leben, ja, und total irgendwie völlig abnormal hier zu leben, wie es eben manche Irrlehrer auch getan haben. Kommen wir später noch drauf. Und zuletzt, sie sollen am Wort festhalten. An dem der Lehre gemäßen, zuverlässigen Wort festhalten, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Die Bibel ist das der Lehre gemäße, zuverlässige Wort. Weil hier drin haben wir die reine Lehre, die volle Wahrheit. Es ist zuverlässig, weil Gott nicht lügt, wie wir schon in Vers 2 haben, gesehen haben, dass Gott, der nicht lügt, dass er es nämlich verheißen hat und er hat es uns aufschreiben lassen. Deswegen ist ein zuverlässiges Wort, weil Gott sein Wort auch bewahrt hat. Und dieses Wort, das macht uns weise, weil es eben nicht von uns ist. Es ist nicht unsere Weisheit. Und deswegen brauchen wir es wirklich täglich, um dann auch daran festhalten zu können. Wir brauchen es jeder täglich, wie viel mehr dann aber ein Ältester mit so großer Verantwortung. Und nicht, dass wir es einfach nur kennen und wissen, ja, okay, schön, sondern dran festhalten. Dass das alles ist, was mich vor dem Abgrund schützt. Das Seil, das mich hält, wenn ich diesen Berg runtersteige. Deswegen heißt es auch, damit er fähig sei, eben mit dem Wort das Ganze zu machen. Man muss so dran festhalten, damit man fähig ist, dieses Wort dann auch zu nutzen. Und zwar nur durchs Wort wird man fähig dazu. Dass man es gebrauchen kann, diese gesunde Lehre mit einer gesunden Auslegung, dass man ja aus dem Wort dann auch wirklich weiß, was es zu tun. Weil die Irrlehrer, die lehren auch in der Gemeinde. Auch die nutzen vielleicht das Wort Gottes. Denk mal an Jesu Versuchung in der Wüste. Hat der Teufel auch die Bibel zitiert? Aber er hat sie eben falsch benutzt, gell? Das war keine gesunde Auslegung des Wortes, das war eine falsche Auslegung. Aber man kann die Bibel wirklich auch für vieles nutzen, aber eben nicht gesund. Jetzt, für was soll man sie nutzen? Zwei Dinge. Zu ermahnen heißt es hier, das ist dieses griechische Wort Parakaleo, und es hat verschiedene Bedeutungen, ja, ermahnen, aber auch, dass man ermuntert, dass man zurechtweist, dass man aber auch tröstet. All diese Bedeutungen hat es. Ja, dieses Ermahnen, das ist nicht negativ, wie auch ein Aufpasser, einer, der drauf guckt, ist nicht negativ, ja, sondern ist zum Schutz, und so auch ermahnen. Ja, positiv helfen, egal ob ich jetzt gerade Ermutigung brauche oder eher auch eine Zurechtweisung. Und das soll aber aus dem Wort kommen. Weil Älteste sollen die Gemeinde ermuntern, ja, zum Beispiel im Herrn treu zu sein. Sie sollen aber auch ermahnen, ja, zum Beispiel nicht den falschen Irrlehren aufzusitzen. Sollen sie trösten, die Gemeinde, ja, dass sie auf den Herrn Jesus blickt, im Kreuz, was auch immer. Das Wie ist wichtig, mit der gesunden Lehre. Nicht mit ihrem eigenen Gedanken, was Älteste halt so haben. Aus dem Wort heraus soll das Ganze passieren. Und das Wort, das wird immer auf Jesus weisen, deswegen wird es immer Christus zentriert sein, was Älteste tun sollen. Ansonsten ist nicht gut. Und noch das Letzte, das Zweite, was sie tun sollen, die Widersprechenden überführen. Das ist dann eher, ja, nach außen zum Schutz hin. Das andere ist intern zur Leitung, oder diese Ordnung zu haben. Das andere jetzt zum Schutz. Zuerst soll man natürlich mit Argumenten, mit Worten überführen, heißt es hier. Aber irgendwann soll man solche Leute, die einfach falsche Dinge in die Gemeinde bringen wollen, auch definitiv abweisen. Könnt ihr gerne mal, wir kommen dann später ja irgendwann noch dazu, in Kapitel 3, Vers 10 wird dieser Vorgang auch beschrieben. Irgendwann würde ich mit dem Wort auch abweisen, wenn die Zurechtweisung nicht mehr hilft. Aber auch hier, wie? Durch die gesunde Lehre. Ja, ein Ältester, der steht und fällt wirklich mit dem Festhalten und dem Gebrauchen des Wortes Gottes. Dass er nicht seine eigenen Gedanken irgendwo verzapft, sondern wirklich, dass es aus dem Wort Gottes ist. Mit einer gesunden Auslegung. Weil ein Ältester, das ist kein anderer oder besserer Mensch, der hat keine Autorität in sich. Der ist auch einfach nur ein Schaf unter Schafen. Ein, oder sagen wir es mal so, wie es in Vers 1 losging, ein Sklave unter Sklaven. Ein Diener Gottes unter Dienern. Nicht mehr. Aber er soll das Wort benutzen, und zwar recht, und dann hat er die Autorität Gottes. Zusammengefasst sind es also so ein paar Aufgaben von Ältesten. Und deswegen ja, braucht es einfach auch ein paar Grundvoraussetzungen, die ja auch das Ziel für uns alle sein sollten, dass wir so leben. Weil das bedeutet wirklich, Christusähnlicher zu werden, was hoffentlich unser aller Ziel ist, wenn er sich so für uns hingegeben hat. Aber weil das wirklich ein hoher Standard auch ist, sagt Jakobus in Kapitel 3, Vers 1, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Weil Älteste tragen da viel Verantwortung in der Gemeinde und haben deswegen auch ein schwereres Urteil. Deswegen ist es gut und von Gott auch gefordert, sich auch den Ältesten unterzuordnen, wenn sie wirklich vom Wort her dann auch ja, die Gemeinde hier leiten und diese Verantwortung auch tragen für die Gemeinde. Und deswegen, ja, wenn das dann auch so ist, in der Gemeinde darf man Gott wirklich auch dankbar sein, wenn Männer das auch annehmen und sich in diese Verantwortung stellen und sich da vom Herrn gebrauchen lassen. Und diese, ja, schöne Sache, aber auch schwere Bürde, ja, dann auch nehmen. Damit wirklich eine Ordnung da ist in der Gemeinde, weil Gott ein Gott der Ordnung ist und er auch so verherrlicht wird.